Und von da aus geht er jetzt weiter für den Rest von Kapitel 1 und beschreibt seinen Dienst. Also ab Vers 24 haben wir so einen neuen Abschnitt, der bis Vers 29 geht. In meiner Bibel ist zum Beispiel überschrieben mit des Apostels Leiden und Dienst, wo Paulus so einen Einblick gibt in das, wie er lebt und wie er dient. Und darin ist er uns ein Vorbild. Und ich möchte das auch immer wieder aufgreifen, wenn wir durch diese Verse gehen, uns herausfordern zu lassen. Wir sind keine Paulusse und wir werden auch nie wie Paulus, sondern Gott hat für jeden von uns eine besondere Berufung. Aber in seinem Eifer soll er uns und in seiner Liebe zu Jesus soll er uns ein Vorbild sein. Und er schreibt hier: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Erstmal sagt er, ich freue mich in den Leiden. Das war dieses Paradox, was die erste Gemeinde hatte und ja, was auch heute, wenn man mit verfolgten Geschwistern redet, sie noch haben, diese tiefe Freude im Leid. Also, wo die nicht sagen, alles happy, alles ist super, aber die echtes Leid erlebt, aber in diesem echten Leid auch ganz echte, reale Freude spürt und erlebt. Paulus konnte sich echt freuen in den Leiden. Er saß da nicht in Gefangenschaft und sagte, oh Mensch, ist das alles schlimm und mir geht's so schlecht und hat sich selbst bemitleidet, sondern für ihn hat Leiden wirklich Freude bedeutet. Für ihn war es eine Ehre zu leiden. Ja. Philipperbrief spricht Paulus zu den Philippern davon, dass es ihnen geschenkt wurde, für Christus zu leiden. Die ersten Christen haben Leiden wirklich als eine Ehre gesehen. Das heißt nicht, dass wir uns selbst kasteien natürlich und uns selbst Leiden zufügen. So. Aber wenn Gott Leiden in unser Leben stellt, besonders Leiden um Christus willen, ist das eine ganz, ganz tiefe Ehre, die er seinen Kindern zuteil werden lässt. So konnte Paulus sich in den Leiden für die Kolosser freuen. Und jetzt ist die Frage halt, er schreibt hier das, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Das heißt für die Kolosser. Aber er kannte die Kolosser ja gar nicht. Ja, er war nie da. Er war gerade in höchstwahrscheinlich halt in Rom in Gefangenschaft und die Leute waren in Kolosse. Wie kann er diese Leiden, die er gerade erlebte, die Gefangenschaft, damit verbinden, dass er das tut für die Leute in Kolosse? Wie kann das sein? Ja. Und er hatte diese Gewissheit. Er wusste einfach, okay, diese Leiden, die ich gerade erlebe, das sind Leiden, die ich leide für andere, die ich leide dafür, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ein Geheimnis, dieses, ja, dass wir manchmal leiden dürfen und dass dadurch Segen wächst in anderen. Ich hatte das als, ich war ja vor einem Jahr in Gefangenschaft und nicht zumindest vordergründig fürs Evangelium, sondern einfach, weil ich in diesem Land war. Aber ich war halt in diesem Land fürs Evangelium. Und ich werde es nie vergessen, an einem Abend wurde ich an einen Stuhl gefesselt von den Kidnappern und die haben mir nicht gesagt, warum. Mich einfach genommen, verbunden, Decke über den Kopf, an einen Stuhl gefesselt, war total unangenehm. Da die Eisenfesseln haben so richtig in meine Haut eingestehen und ich wusste halt gar nicht, was passiert. Bringen die mich jetzt um? Wie lange lassen die mich hier sitzen? 10 Minuten, 3 Tage, keine Ahnung. Habe angefangen zu hyperventilieren, keine Luft mehr bekommen, zumindest das Gefühl gehabt. Aber in dem Moment kamen mir zwei Gesichter vor mein inneres Auge, nämlich von zwei einheimischen Brüdern, denen wir da gedient haben in Nordafrika. Und ich wusste, okay, diese Leiden sind Teil davon, sind der Preis dafür, das Evangelium, dass wir das Evangelium zu diesen Geschwistern bringen konnten. Ja, ich überlasse das euch. So, ihr könnt sagen, es ist Quatsch oder so, ist Einbildung, ist voll okay. Aber für mich, ich wusste in diesem Moment, okay, das ist der Preis einfach, der bezahlt werden musste, oder ein Teil des Preises, damit das Evangelium zu diesen Leuten kommen konnte. Und das hat mir total Sinn gegeben und auch ein Stück weit eine Freude gegeben. Okay, das passiert nicht einfach so, sondern es ist wirklich gewollt und es bringt Frucht. Und ja, sowas Ähnliches meint Paulus auch hier in diesem schwierigen Satz, der auch oft missbraucht worden ist, wenn er schreibt, ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Ja, was er damit sicherlich nicht meint, ist, dass es Christus, was er am Kreuz getan hat, nicht ausreicht, um uns zu erretten. So, am Kreuz hat Jesus alles getan, 100%. Sein Blut reinigt uns von wirklich aller Sünde. Wir können da nichts mehr zu tun, weder für uns selbst, noch für andere. Aber, Paulus schreibt hier, er ergänzt noch was, was noch aussteht an den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Und ich sage, also das sind die Bedrängnisse, um diese Botschaft zu den Verlorenen zu bringen. Ja? Also wenn wir das Evangelium in diese Welt bringen, erleben wir immer in einer gewissen Weise auch Widerstand. Und mehr oder weniger leiden. Und das Schöne daran ist, dass Jesus das so sieht, dass das ein Teil sind von seinen Leiden. Wir kennen das in Apostelgeschichte 9, Vers 4. Als Jesus Paulus begegnet, Paulus hat ja die Gemeinde total verfolgt. Und da sagt Jesus zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul hat ja Jesus nie verfolgt als Person oder so, sondern er hat die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus selbst hat sich so tief mit der Gemeinde identifiziert, dass er gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also was verfolgst du meinen Leib? Wir sind ja sein Leib. Und so sind auch das, was Menschen leiden, um das Evangelium zu den Verlorenen zu bringen und um die Gemeinde aufzuerbauen, das sind Leiden, die wir zusammen mit Jesus leiden dürfen. Ja? Das ist kein Lösegeld für die Sünde, dafür ist absolut bezahlt, aber es sind Leiden, die dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Ja? Und das ist ein Erkennungszeichen für einen echten geistlichen Leiter, dass er bereit ist, zu leiden. Das sind die Leute, denen ich vertraue, meine Leiter zu sein. Ich muss wissen, okay, der ist bereit für mich zu leiden. Der sucht nicht nach Macht oder so, sondern der ist bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Und dieser Vers fordert uns heraus, Leiden auf uns zu nehmen. Es gibt immer noch, auch hier in Eisenhüttenstadt, noch was, was aussteht an Leiden, damit das Evangelium zu den Menschen kommt und damit die Gemeinde auferbaut wird. Ja? Und da müssen wir nicht direkt an Gefängnis denken, so wie Paulus, so, sondern da können wir erstmal ganz klein vielleicht denken. Also ich schäme mich ein bisschen, das als Leiden jetzt zu bezeichnen. Das ist sicherlich nicht was, was mit dieser Stelle gemeint ist, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Zum Beispiel einfach mal vielleicht eine halbe Stunde früher aufzustehen und für Eisenhüttenstadt um Erweckung zu beten. oder den Bruder oder die Schwester zu besuchen, die ich eigentlich vielleicht nicht so mag, aber die gerade Hilfe braucht und die gerade einen Besuch braucht. Ja? Also wie gesagt, ich meine nicht, dass das mit diesem Vers gemeint ist, so diese Leiden. Ja? Aber es ist ein Stück weit, wo wir zumindest mal unbequeme Dinge auf uns nehmen könnten, ja, um da zu helfen, dass der Leib von Jesus auferbaut wird. Und so ein Stück weit ein Diener zu werden. Wir brauchen in dieser Generation echte Diener, die nicht zuerst Teil der Gemeinde sind, um was zu bekommen, zu sagen, ja, sonntags morgens gehe ich dahin und konsumiere und dann bewerte ich den, der gepredigt hat, ob der gut war oder nicht, und bewerte den, der Klavier gespielt hat, ob der gut war oder nicht. So, sondern Leute, die zuerst hinkommen und sagen, hey, ich gehe dahin, um zu dienen. Ich gehe nicht, um zum Nehmen zuerst, sondern zuerst, um zu geben. Weil Jesus gesagt hat in Apostelgeschichte 20, geben ist seliger als nehmen. Also Christus ruft uns, Diener zu sein. So normale Menschen, wie wir hier sind in Eisenhüttenstadt, mit normalen Jobs, ganz weit entfernt von Paulus. So. Aber wir brauchen hier auch Diener, die der Gemeinde dienen. Und dieses Bild spinnt Paulus hier weiter in Vers 25. Ihr Diener, also der Diener der Gemeinde, bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Heißt, ja, Paulus sagt, ich bin Diener geworden nach der Verwaltung Gottes. Verwaltung steht im Griechischen Oikonomia, also Ökonomie. Und das war ja früher so, dass reiche Leute halt es nicht mehr nötig hatten, ihren Haushalt selber zu führen, sondern eine ganze Reihe von Sklaven dazu hatten. Und die hatten dann immer einen Obersklaven. Normalerweise war es ein Sklave, manchmal auch ein normaler Angestellter, der Verwalter, also der Ökonom war. Und das ist hier gemeint. Er war sozusagen moderner Manager, aber normalerweise ein Sklave, der halt dem, oder zumindest einer, der dem Herrn gedient hat. Und dieses Bild, das gebraucht Paulus hier und sieht sich selber, hey, ich bin so einer, ich bin eingesetzt im Haus Gottes, und meine Aufgabe ist es, zu sehen, dass alles läuft, dass mein Herr geehrt wird. Aber meine Aufgabe ist es auch, meine Mitsklaven, sie zu führen, sie zu leiten, sie zu ernähren. Also dieser Verwalter hatte auch so, der hat die Speisekammern verwaltet, hat dann auch den Sklaven ihr Essen gegeben und so. Für das alles war der zuständig. Und als so einer sieht sich Paulus. Er sagt, ich will meinen Mitsklaven, meinen Mitdienern dienen. Ich will sozusagen der erste Diener sein, der höchste Diener sein unter allen. Ja, genau. Und das Verwalten, was Gott mir gegeben hat. Also Paulus wusste, dass er von sich aus nichts hat, sondern dass er alles von Gott, von seinem Herrn bekommen hat und dass er es jetzt weitergeben konnte an die anderen Diener. Und so sind auch wir berufen, Verwalter zu sein von dem, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns anvertraut hat an Gaben, an Geld, an Kraft, an Zeit. Das sollen wir, so wie Paulus, einsetzen für andere, für die Gemeinde. In 1. Petrus 4, Vers 10 schreibt Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, also ein Gnadengeschenk von Gott empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter, ist das gleiche Wort wieder, der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das heißt, jeder von uns hat was bekommen, womit wir einander dienen können. Seien es geistliche Gaben, das Wort auszuteilen, sei es praktisch anzufassen, sei es mit einzelnen Leuten sich zu unterhalten, sie zu ermutigen. Was auch immer, Kreatives, ganz viele verschiedene Gaben. Aber Diese Gaben sollen wir als gute Verwalter einsetzen, um zu geben. Das ist nichts, worauf wir uns was einbilden können. Paulus sagt ja auch, diese Verwaltung ist mir gegeben. Also es hat nicht ich mir ausgesucht, sondern Gott hat sich das ausgesucht und hat mir das gegeben. In Paulus' Fall hieß es, hat er diese Gnade bekommen, das schreibt er hier in Vers 25, um das Wort Gottes zu vollenden. Heißt, Paulus' Dienst war, das Wort Gottes zu vollenden. Ein bisschen schwierig, ich rede da nur kurz drüber. Jetzt damit sagen die Ausleger eigentlich, können entweder zwei Sachen gemeint sein. Die eine Sache ist, das Wort Gottes zu vollenden, das heißt, zu den Orten zu bringen, wo es noch nicht ist, ja, zu den Verlorenen zu bringen. Dieser in Vers 25. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es in deiner Übersetzung steht. Mhm. Ja, gerne.
Vers 25. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll.
Genau, ja.
Und in der 26. Nehme ich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und so weiter.
Genau. Ja. Genau. Und er soll es halt reichlich oder ganz, also die Idee hier ist so, er soll das Wort Gottes vollenden, das heißt komplett machen. Genau. Und das kann halt entweder heißen, er soll es an jeden Ort bringen, da wo es noch nicht, oder halt, er soll das Wort Gottes komplett reden, also nichts zurückhalten. So. Genau. Ja, genau, ganz aufzumachen. Also nichts reden und nichts weglassen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 sagt er zu den Ältesten in Ephesus, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe nichts weggelassen, was vielleicht unbequem gewesen wäre oder so, sondern ich habe, ja genau, alles auf den Tisch gelegt und das total rausgelassen. Ja, genau. Und jetzt redet Paulus hier von dem, dieses Wort, was er redet, Vers 26. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ich gehe auf diesen Vers nur kurz ein, weil der nächste Vers mir noch total wichtig ist, den heute Abend zu machen. Genau, also das Geheimnis. Wenn das Neue Testament von Geheimnis redet, meint das nicht irgendwie was Spukiges, was wir gar nicht wirklich verstehen können oder so, oder was total komisch ist. Genau. Sondern es heißt einfach, und das steht ja auch in diesem Vers, etwas, was verborgen war in der Vergangenheit, aber jetzt offenbart worden ist. Ja. Das Geheimnis, das kommt später noch, was dieses Geheimnis ist, nämlich Christus in uns. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und das war nirgendwo im Alten Testament zu sehen, also ganz klar zu sehen. Okay, es war angedeutet, dass der Heilige Geist kommen würde, aber vor allem nur auf Israel. Die Nationen waren schon leicht angedeutet, aber dass wirklich der Heilige Geist in jedem wohnen sollte und dadurch Christus in jedem wohnen sollte, das war was absolut Neues durchs Testament. Also es war angedeutet im Alten Testament, aber total neu. Also allein schon, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das war total neu. Und das hier ist hier mit Geheimnis gemeint. Also Paulus sagt, das war immer verborgen, aber jetzt ist es absolut offenbart. Ja, also das ist nichts Komisches, Mystisches irgendwie, sondern es ist was total Offenbartes. Und Gott hat es jetzt seinen Heiligen offenbart. Und das ist schön, wir als Gottes Kinder, uns sind die Geheimnisse Gottes anvertraut. Ja? Er liebt uns so sehr, dass er uns seine tiefen Geheimnisse zeigen will. Wir haben einen unendlichen Wissensvorsprung, der Welt gegenüber. Nicht durch irgendwas, was wir getan haben, nicht weil wir mehr studiert haben oder weil wir bessere Menschen sind, sondern weil Gott uns als seine Kinder und seine Freunde auserwählt hat und uns ins Vertrauen gezogen hat. Und jetzt der letzte Vers für heute. Was ist das, was Gott uns kundtun wollte? Was ist dieses Geheimnis? Vers 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Gott wollte, es war sein totaler Wille, dass er uns was kundtun wollte. Und Paulus benutzt hier so eine Kette von Substantiven, Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, also ein unendlich reiches, herrliches Geheimnis unter den Nationen. Das ist dieses Geheimnis Christus in euch. Und da wollen wir die letzten paar Minuten ein bisschen drüber nachdenken. Christus in uns ist dieses Geheimnis, wofür Paulus sagt, wofür er gern leidet, wo er sich ganz in den Dienst gestellt hat, wofür er bereit ist zu sterben. So herrlich war das für ihn, Christus in uns. In jedem echten, wiedergeborenen Gläubigen wohnt Christus. Und es ist ein totales Wunder. Wenn ich denke, wie sündig ich bin, an all die schlechten Gedanken, die ich heute hatte, an all das, was ich in meinem Leben getan habe, dass in diesem kaputten, sterblichen, fleischlichen, sündigen Leib der heilige Gott, Jesus Christus, selber wohnt. Es ist eins der tiefsten Geheimnisse, die es gibt, dass Gott das geschafft hat, in so schwachen, sündigen Menschen wie uns zu wohnen. In Christus kam Gott nicht nur zu uns, sondern er kam uns nicht nur nah bis hierhin, sondern er kam sogar bis in uns hinein. Bis in unseren verdorbenen Menschen kam er hinein und lebt in uns. Deshalb ist diese Botschaft so herrlich. In uns, in all unserer Hoffnungslosigkeit, in all unserer Kaputtheit, in all unseren Kämpfen, in all unserem Fleisch, in all unseren schlechten Angewohnheiten, lebt Jesus. Christus lebt in uns. Er ist nicht nur mit uns, er ist nicht nur für uns, sondern er ist in uns. Näher hätte er uns nicht kommen können. Es ist das nächste und tiefste und intimste die Form der Beziehung, die irgendwie möglich sein kann, dass er in uns ist. In dir lebt Jesus und das ist natürlich geschehen durch den Heiligen Geist. Also Jesus als Person, er hat ja einen neuen Leib, ist im Himmel, zur Rechten des Vaters natürlich. Aber durch die Dreieinigkeit ist der Heilige Geist, es wird auch in Römer 8, Vers 9 der Geist Jesu Christi genannt. Vielleicht nicht in der Stelle, aber in einer anderen Stelle. Das heißt, Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und was bedeutet das, dass Christus in uns lebt? Zum einen, dass er Gemeinschaft mit uns hat. Wir sind Gott niemals mehr fern. Gott ist nicht irgendwie ganz weit da oben, sondern er ist ganz nah bei uns, er ist in uns und er will mit uns Gemeinschaft haben. Ich liebe diesen Vers in Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und damit sind nicht Verlorene gemeint, sondern es sind Christen mit gemeint. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ja. Dass Jesus so tief mit uns Gemeinschaft haben will, dass er dieses Bild hier gebraucht, so, hey, ich will mit dir essen. Ich will in deinem Herzen sein und einfach Gemeinschaft haben mit dir. So wie ich schön mit meiner Frau beim Essen zusammensitze und wir reden. So tief will Christus mit mir Gemeinschaft haben. Er will zu uns reden. Christus in uns bedeutet, dass Gott zu uns redet durch seinen Geist. Zeit ist fortgeschritten. Ich wollte noch ein paar Situationen erzählen, wo ich das mal erlebt habe, so wie Gott ganz klar auch geführt hat. Und sicherlich nicht immer so. Wir treffen auch viele Entscheidungen einfach nach dem, was wir wissen. So. Aber er redet zu uns und er führt uns. Wir können sicher sein, dass Christus in uns lebt und dass er deshalb auch zu uns redet. Das Dritte ist, er wirkt in uns. Er schafft in uns, steht am Ende vom Hebräerbrief, das, was vor ihm wohlgefällig ist. Das heißt, er kümmert sich in letzter Instanz um unser Herz. Ich schaffe es oft nicht, mein Herz in die Bahn zu lenken, in die ich es eigentlich will. Ich schaffe es oft nicht, meinem Herz zu sagen, hey, die und die Person solltest du mal lieben, bitte lieb die. Mein Herz macht es trotzdem nicht so. Aber und dann ist es ein Trost für mich, dass ich weiß, aber Jesus ist der, der letztendlich mein Herz kennt und der mein Herz verändern kann. Und das macht er nicht auf einmal, sondern das macht er Stück für Stück. Und so können wir uns sicher sein, dass er in uns wirkt und uns immer mehr so macht, wie er es. Und er wirkt auch durch uns. Wenn das Jesus Christus in uns lebt, heißt, dass er auch aus uns herausstrahlt zu anderen. Paulus schreibt es in 2. Korinther 2, Vers 15, wir sind ein Wohlgeruch Christi. Das heißt, dass Christus aus uns herausscheint. Und das befreit, weil es befreit, wenn wir uns mit Leuten treffen, dass wir nicht selber alles managen müssen und sagen so, oh, ich muss jetzt gut und nett sein zu dem und dem oder so. Sonst macht uns viel mehr abhängig, dass wir beten und sagen, hey Jesus, ich kann dieses Meeting nicht machen oder das Jobinterview nicht machen oder mich jetzt mit der schwierigen Person treffen. Aber ich will darauf vertrauen, dass du in mir lebst und dass du in mir diese Person liebst. Dass deine Liebe in mir übersprudelt. Und das ist die Frage, vertraue ich noch auf mich oder vertraue ich auf Christus in mir? Paulus hatte kein Selbstvertrauen, hat gar nicht mehr auf sich selbst vertraut. Aber Paulus hatte ein großes Vertrauen, dass Christus in ihm lebt. Ja, Paulus konnte sagen, ich habe mehr gearbeitet als die alle. Und dann sagt er aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist, also Christus in mir. Und je mehr wir da reinwachsen, in dieses Geheimnis, dass Christus in uns lebt, desto mehr werden wir frei, auch so von dem alles selber machen zu müssen und die Last für jeden Menschen auf uns tragen zu müssen. Es gab mal einen Missionar, und damit schließe ich, Hudson Taylor, ein ganz bekannter, der eine recht große Missionsgesellschaft dann gegründet hat und die Last lag so auf ihm, finanzielle Last halt, für die alle zu sorgen und gab es 1000 Probleme in China und so. Und die Last lag ganz schwer auf ihm. Und dann entdeckte er irgendwann dieses Geheimnis, okay, nein, nicht ich muss das machen, sondern Christus in mir macht das. Das war eine ganz, ganz tiefe Offenbarung für ihn und seitdem war er nicht mehr derselbe und Leute, die ihn kannten, sagten, obwohl er so viel Briefe gekriegt hat, so viel Verantwortung hatte, eigentlich den ganzen Tag nur mit Problemen beschäftigt war, war er trotzdem immer total gelassen, total ruhig in Christus, weil er das verstanden hatte, okay, nicht ich muss mich darum kümmern, so. Also natürlich hat er gearbeitet so, aber letztendlich hängt es an Christus und der wird das machen. Ja, genau. Nun den Vers noch abzuschließen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, dass Jesus in uns lebt, bewirkt auch, dass wir eine ganz große Hoffnung haben auf die Herrlichkeit, die Schrift sagt, der Heilige Geist, der uns gegeben ist, also Christus in uns, ist die Anzahlung auf das Erbe, was wir eines Tages besitzen werden. So. Und dass Jesus jetzt schon in uns lebt, das sollte nur umso mehr und die Hoffnung umso größer werden lassen, dass wir ihn eines Tages sehen werden und bei ihm sein werden.